Die Macht der Krankenheilung. Da aber das Volk dieses sah, fürchtete es sich und pries Gott, der solche Macht dem Menschen gegeben hat. Matthäus 9,8. Es wurde berichtet von einem Maori auf Neuseeland, der ganz unerhörte Heilungen vollbringe. Der Mann sei ein getaufter Christ und er verlange von denen, die er heilen solle, dass sie die Heilung nur der heiligen Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, danken dürften. Ja, er drohe, dass die Heilung nicht bestehen bleibe, sobald der solcher Art verlangte Glaube in dem Geheilten schwinde. In christlichen Kreisen aber sah man das Wirken dieses Maori als handgreifliche Bestätigung des Dogmas an. Dann kam in Europa Herr Cui, verlangte nichts weiter von dem Kranken, als dass er an die Macht seiner eigenen Einbildungskraft glaube und erzielte nicht weniger wunderbare Erfolge. Und nun kommt schon wieder neue Kunde von einem Heiler, der durch bloßes Handauflegen allerlei Krankheit zum Verschwinden bringen soll. Diesmal ist es ein buddhistischer Mönch, angeblich ein Chinese, der durch seine Heilungen in dem an Wunder gewohnten Indien Staunen und ehrfürchtige Scheu erregt. Da er allein nicht mehr imstande ist, allen Kranken, die zu ihm kommen, die Hände aufzulegen, so überträgt er seine Heilerkraft an 5 seiner Schüler. Zeitungsmeldungen lassen erkennen, dass man die Tatsächlichkeit der Heilungen nicht zu bezweifeln vermag und daher, wie gewöhnlich in solchen Fällen, vor Rätseln steht. Nun wird ja freilich von Zeit zu Zeit genug des Wunderbaren aus Ostasien berichtet, und bei näherer Nachprüfung bleibt dann oft recht wenig davon übrig, obwohl niemals die durchaus glaubwürdigen Augenzeugen in den ersten Berichten fehlen. Was man aber hier von diesem Buddhistenmönch berichtet, ist durchaus nicht so wunderbar, dass man es schon aus bloßer Vorsicht bezweifeln müsste. Zum Verwundern ist es vielmehr, dass man immer wieder staunend und um Erklärung verlegen vor solchen Heilungen steht, ja, dass man sie selbst dem sympathischen und nüchternen Herrn Cui, der doch wahrlich sich keinerlei Wundermantel umhing, in manchen Kreisen nicht so recht glauben will. Freilich sprach Herr Cui nur von der Autosuggestion, während es sich hier um Kräfte handelt, denen eben durch die Autosuggestion nur die Fesseln abgenommen werden, aber das Wesentliche bleibt bei seinem Erklärungsversuch doch der Hinweis, dass Kräfte, die jeder Mensch in sich selbst trägt, die Heilungen bewirken. In Wahrheit kann kein Arzt der Welt auf eine andere Weise wirklich heilen, als dadurch, dass er diesen Kräften die Möglichkeit schafft, sich auszuwirken. Einerlei durch welche Mittel er dazu gelangt, mag er auch chemische oder chirurgische Eingriffe vornehmen. Das ist nun nichts Neues, und man hat sich von jeher mit der billigen Erkenntnis beholfen, dass der Arzt nur die Heilkraft der Natur anregen könne, ansonsten aber mit den besten Medikamenten, ja selbst durch Entfernung kranker Organe, kaum viel vermöge. Es sind aber noch andere Dinge hier im Spiel, und die sympathisch bescheidene Geste des Herrn Kui, dass er selbst gar nichts mit der Heilung zu tun habe, sondern nur lehre, wie der Patient sich selber helfen könne, darf beileibe nicht als unumstößliche Mitteilung eines Tatbestandes aufgefasst werden. Selbst wenn Herr Kui in seinem tiefsten Innern von der Richtigkeit dieser Auffassung durchdrungen gewesen sein mag. Immer und überall wird die Persönlichkeit des Heilers von ausschlaggebender Wichtigkeit sein, einerlei, ob es sich um die durch Herrn Kui nun populär gewordene, von den amerikanischen sogenannten Neudenkern seit einem halben Jahrhundert bereits praktizierte Methode der Autosuggestion handelt, um Glaubensheilung oder Handauflegen oder schließlich um die Heilung durch medizinische und chirurgische Eingriffe. Gewiss kann der Wille, besonders in seiner höchsten Potenz, als Imagination, als Einbildungskraft wirkend, im Menschen wahre Wunder vollbringen. Und das gilt auch hinsichtlich der Freimachung jener Heilkräfte, die als automatisch wirksame Ordner in jedem menschlichen Organismus vorhanden sind, aber durch die leiseste Einrede der Gedanken schon gelähmt werden, so dass alles darauf ankommt, wie man am besten die Fesselung durch solche Gedankeneinrede entferne. Darüber hinaus aber handelt es sich hier wie bei allen Bekundungen der Lebenskräfte, um ein Wirksamwerden zweier Pole, deren einer im triebhaften Willen der Zellen des erkrankten Organismus zur Entartung, deren anderer im geistigen Willen, nicht Wunsch, zur Gesundung zu finden ist. Bei der Selbstheilung ist es unumgängliche Voraussetzung, dass der Kranke seinen Willen zur Gesundung objektiviere, ihn gleichsam sich selber fremd mache, damit die nötige Spannung entsteht zwischen dem organhaften Willen zur Krankheit und dem geistigen Willen zur Gesundung. Das ist nicht immer ganz leicht und zuweilen fast unmöglich, während die Anforderungen an den Kranken auf ein letztes Minimum herabgesetzt werden, sobald der geistige Wille zur Gesundung, zur Ordnung des im Organismus Ungeordneten, wenigstens zu Anfang von außen her auf ihn einwirkt und durch Influenzwirkung seinen eigenen geistigen Willen entsprechend zur Tätigkeit anregt. Dieser äußere geistige Wille kann ein Kollektivwille sein, wie er an Wallfahrtsorten zum Beispiel in Wirksamkeit ist. Er kann aber auch von einer einzelnen Persönlichkeit ausgehen und ist alsdann bedingt durch die einwohnende Kraft dieser Persönlichkeit, solchen heilenden Willen auf andere übertragen zu können. Bekanntlich hat man auf dem Gebiet der medizinischen Heilpraxis unzählige Male die Erfahrung gemacht, dass gewisse Heilmethoden in der Hand des einen Arztes die erfreulichsten Heilerfolge sicherten, während andere, nicht minder tüchtige Ärzte mit den gleichen Methoden kaum etwas anzufangen wussten. Auch der Umfang des Wissens, ja selbst die Fülle der praktischen Erfahrung, vermag nicht Ersatz zu bieten für die angeborene Eignung zum wahren Heiler. Und es sollte darum nur dann ein Mensch sich heilärztlichem Wirken zuwenden, wenn er diese Eignung, den geistigen Willen zum Gesundwerden alles Erkrankten auf andere übertragen zu können, deutlich an sich wahrgenommen hat. Alles nur rein wissenschaftliche Interesse am inneren Gefüge des menschlichen Organismus und seinen pathologischen Veränderungsmöglichkeiten rechtfertigt dagegen nur das Streben nach reinem Forscherberuf, der dann indirekt den Kranken hohen Nutzen bringen kann. Aber man sollte auf dem Gebiete der medizinischen Wissenschaft aufs strengste scheiden lernen zwischen der Eignung zum Forscher und der Eignung zum Heiler. Beide Eignungen sind angeboren und lassen sich in ihrer ausgeprägt echten Form niemals erwerben. Wenn auch so mancher Arzt, der zum Forscher geboren, eine Heilpraxis betreiben muss, aus der Not eine Tugend macht, weil er aus rein menschlicher Hilfsbereitschaft heilen möchte, da man ihn nun einmal dazu gerufen hat und dann vielleicht auch zuweilen recht zahlreiche Heilerfolge erzielt. Die Vereinigung beider Eignungen in einem Menschen ist so überaus selten, dass man hier füglich von ihr absehen darf. Was aber das Studium des kranken Menschen durch den Forscher angeht, der es ja keinesfalls entbehren kann, so dürfte es wahrlich auch dann zu ermöglichen sein, wenn er die eigentliche Heilpraxis dem geborenen Heiler allein überlässt. Wir haben genug Menschen unter uns, die geborene Heiler sind, und wenn schon heute die kompliziertesten mechanischen Methoden zur Anwendung gelangen, um festzustellen, ob ein Mensch die rechte Eignung zum Lokomotivführer oder zu irgendeinem anderen technischen Berufe besitzt, so sollte es wahrlich auch gelingen, schon während der Studienzeit festzustellen, ob der angehende Mediziner zum Forscher oder zum Heiler taugt. Es würde sich dann kaum mehr ereignen, dass irgendein obskurer Wundermann den Ruf erlangt, alle erdenklichen Krankheiten heilen zu können, die der medizinisch gebildete Arzt nicht heilen konnte, weil er eben kein geborener Heiler war. Ein solcher Heiler aber wird mit jeder Methode Heilerfolge erzielen. Und seine erworbene Wissenschaft wird stets von seiner sicheren Intuition berichtigt werden. Bevor man aber zu der Erkenntnis kommt, dass der rechte Arzt vor allem geborener Heiler sein muss, werden alle neuen Heilmethoden, alle Reformen in der Heilkunst nur sehr wenig Förderung bringen. Und immer wieder wird man erleben, dass alle Welt aufhorcht, wenn irgendein wirklicher Heiler auftaucht, während das Vertrauen zur wissenschaftlich fundierten Heilkunst mehr und mehr unterminiert wird. Es liegt solchem Verhalten der Menge stets ein sicherer Instinkt zugrunde, der eine Macht zu heilen im Menschen, der dazu geboren ist, erspürt und sich wenig darum kümmert, ob ein solcher Mensch auch die wissenschaftliche Einsicht besitzt, sein Tun zu kontrollieren. Der kranke Mensch will geheilt werden und trägt keinerlei Begehr danach, dass man ihn als einen interessanten Fall betrachtet, was er nur für den Forscher sein darf, aber niemals für den Heiler.